Hallo und willkommen bei Evo Mentis. Ja, in der letzten Episode hatte ich ja gemeint, dass ich euch eigentlich was erzählen will und dann bin ich ein bisschen auf die Sache gekommen, warum? Also diese Warum-Fragen. Warum muss denn das eigentlich so und so sein? Warum muss man das so und so machen? Und das ist relativ wichtig für Neurodivergente tatsächlich. Und die denken sich auch wesentlich tiefer und weiter in irgendwelche Zusammenhänge hinein, als es vielleicht Neurotypische machen. Neurotypische sind schon viel früher zufrieden und sprechen, dass ihr Gehirn schon auf einem Level motiviert, wo die ganzen Warum-Zusammenhänge vielleicht gar nicht so detailliert erforscht werden, wie das Neurodivergente machen. Ja, das führt zu einigen Problemen und Missverständnissen, bei dem einen zu Überforderung, bei dem anderen zu Unterforderung, wenn man sich unterhält, aber auch zu unterschiedlicher Gewichtung in dem Kontext, dass man, wie man Sinn und Wahrheit quasi auf der einen Seite und Ordnung und Konsistenz vielleicht auf der anderen Seite sieht. Und viel in unserer Gesellschaft ist halt so ausgerichtet, dass wir halt möglichst konsistent sein sollen, also möglichst konform, besser gesagt, auch nochmal sein sollen. Wir sollen ordentlich, aber ordentlich jetzt nicht nur im Sinne von aufgeräumt und schön und so weiter, das zwar auch, das gehört dazu, aber halt auch möglichst konform sein im Sinne von, es ist alles gleichförmig, es gliedert sich alles perfekt ein in eine gemeinsame Ordnung, eine Struktur einer Gesellschaft. Das ist so die Idee. Und mein typisches Beispiel davon ist ja eigentlich immer Harry Potter mit den Dursleys, mit den Muggels, die da so alle in ihrer Reihenhaussiedlung leben, wo die ganzen Reihenhäuser eigentlich perfekt identisch sind, aber mit ganz kleinen Details, die dann quasi so ein bisschen variiert werden dürfen. Also das ist quasi so deren Gesellschaftskonsens, dass alles perfekt gleich sein muss, bis auf so kleine individuelle Geschichten drin, die halt wie so ein bisschen anderen Trinkbrunnen für die Vögel oder sowas dann. Aber der Rest ist gleich, da schlägt kein Haus irgendwie so völlig aus der Art. Und überhaupt das Konzept von Reihenhäusern geht ja schon sehr in die Richtung, wobei ich kenne es auch daher, dass sich so Siedlungen dann auch manchmal sehr stark auseinanderentwickeln und du einfach sehr unterschiedliche Häuser mit der Zeit dann hast, was da so weiter dran rumgeschraubt und gebaut wird oder wer da was macht oder sein Vorgarten verwildern lässt oder jeden Tag perfekt pflegt oder dann Steingarten rausmacht. Also das kann sehr unterschiedlich werden. Trotzdem, in vielen Aspekten haben wir halt eher so diesen Anspruch einer Gesellschaftskonformität. Gleiche Konzepte, gleiche Ideen. Und das basiert aber halt nicht unbedingt auf so Warum-Fragen. Also da fragt keiner, warum ist es jetzt wichtig, dass wir alle genau den Rasen genau auf diese Höhe schneiden und dass der so und so aussieht. Warum ist das jetzt notwendig? Und sagen, das macht man halt so. Das macht man halt so. Und dann bist du aber halt bei einer Messlatte, wo es dann wieder um das Thema geht, funktionieren. Wie gut funktioniere ich? Und diese Messlatte, wie gut du funktionierst, ist halt eine, die jetzt nicht zwingend auf Sachfragen, auf Warum, auf Sinnhaftigkeit irgendwie basiert, sondern diese Messlatte ist unter Umständen was einfach auf einem Konformitätskonzept basiert, das sich so halt etabliert hat, das keine besondere Begründung hat irgendwie. Also wo du nicht sagen kannst, ist es total wichtig, weil ansonsten das und das passiert oder ist es wichtig, weil wir nur so auf diese Weise das und das sicherstellen können, deswegen haben wir uns dazu entschieden, das so und so zu machen und nicht anders. Ja, das gibt's bei irgendwelchen Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben uns entschlossen, Gurt zu tragen im Auto. Ja, am Anfang war das auch ein Kampf, bis man das durchgesetzt hat, aber heute ist es relativ akzeptiert halt bei den meisten Leuten. Und es ist halt so. Ja, also heute musst du es nicht mehr über diese Warum-Schiene begründen. Am Anfang musste man es relativ stark und musste es durchsetzen. Heute hat sich's vielleicht irgendwie etabliert. Aber in vielen anderen Bereichen, da gab es keinen so einen Ursprung so einer rationalen Überlegung. Oder wenn es ihn gab, dann ist er schon so weit weg oder entrückt oder sowas, dass wir halt eigentlich gar keinen Bezug mehr dazu haben. Also wir könnten den auch gar nicht mehr herstellen, um das nochmal zu hinterfragen oder zu überlegen. Das heißt, es sind ganz viele Traditionen, ganz viele Gepflogenheiten, die sind halt so und auf dieser Basis funktioniert unsere Gesellschaft halt vielleicht so ein bisschen eleganter an vielen Stellen. Es kommt vielen auch ja so vom Gefühl her entgegen, wenn das halt alles gleichförmig ist, aber es ist eigentlich nicht mehr hinterfragbar. Also du kannst nicht sagen, okay, warum war das eigentlich so? Wie sind wir da drauf gekommen? Hat das Sinn gemacht? Macht das immer noch Sinn? Ja, okay, macht eigentlich immer noch Sinn. Es war eine sinnvolle Überlegung. Okay, können wir eigentlich so beibehalten. Das kannst du bei den meisten Sachen halt nicht machen. Also, wie gesagt, wie gepflegt ist der Vorgarten? Wo sein kann, also ein verwilderter Vorgarten hat eigentlich für die Natur viele Vorteile. Warum haben wir es trotzdem entschlossen, dass es einen gewissen Stil haben muss? Man weiß es nicht. Gibt aber diesen Anspruch halt bei vielen. Oder dass es halt aufgeräumt sein muss. Dass der Müll immer runtergebracht sein muss, man so können. Ja gut, irgendwann stinkt's. Das muss man halt. Aber bevor das eintritt, gibt's vielleicht halt schon so einen Anspruch, dass man sagt, nee, das muss man jeden Tag machen. Also der fleißige Menschen machen das jeden Tag oder sowas. Wo man sagen kann, okay, das ist mit einem gewissen Attribut belegt, dass das halt immer sein muss. Oder Wäsche muss zusammengefaltet im Schrank verwahrt werden und darf nicht quasi zum Trocknen aufgehängt bleiben und dann benutze ich es direkt quasi von der Stange. Oder direkt aus dem Wäschetrockner heraus ziehe ich die Sachen an und es wären ja alles irgendwelche rationalen Anpassungen. Aber es gibt so ein gewisses Konzept, das hat sich halt mal entwickelt, das hat vielleicht früher auch mal Sinn gemacht. Dem soll gefolgt werden und wenn wir dem heute nicht mehr folgen, dann ist das trotzdem als, wird es nicht anerkannt quasi. Würde man es dann hinterfragen, käme man darauf, dass es vielleicht auch gar keinen Sinn mehr machen würde heute. Also eigentlich sogar negativ zu bewerten sei. Trotzdem ist es in der Gesellschaft halt etabliert und wird halt als positiv immer noch bewertet und gesehen. Und wenn du dem dann aber nicht genügst, dann bist du halt selber auch weniger hoch angesehen. Das heißt, du musst halt so deine typischen Aufgaben halt alle erledigen und machen. Du musst in der Gesellschaft halt so konform funktionieren. Und das steht aber unter Umständen im Widerstreit mit dem Warum, also mit dem Hinterfragen, warum es denn so sein muss. Also in der ersten Stufe kann sein, dass es einfach halt nicht hinterfragt wird, also nicht erklärt wird irgendwie. Also du bekommst Dinge beigebracht oder es werden Dinge von dir erwartet, die nicht erklärt werden, warum sie so sind. In der zweiten Stufe ist es aber so, dass du selbst auf Nachfrage hinweg irgendwie, also wenn du sagst, jetzt würde ich aber gerne wissen, warum soll ich das denn unbedingt machen? Warum ist denn das wichtig? Wozu? Kriegst du keine Antwort, weil die anderen es auch nicht wissen, überfordert sind, sich auch gar nicht dafür interessieren, weil sie das nicht zum Funktionieren brauchen. Du bräuchtest es aber zum Funktionieren irgendwie, um dich zu motivieren irgendwie. Dann kriegst du das nicht. Okay. In der dritten Stufe ist es so, dass du das hinterfragst, draufkommst und sagst, eigentlich ist das eine totale blöde Regel. Die ist eigentlich überhaupt nicht hilfreich, die ist eigentlich sogar kontraproduktiv, aber es wird trotzdem von mir erwartet, sie zu machen. Das ist dann noch schlimmer, wo man sagen kann, ich soll etwas machen, ich soll Energie aufwenden quasi für etwas, was nach gutem drüber nachdenken eigentlich eine blöde Idee ist. Und ich soll es nur deshalb machen, weil andere es halt so tun und das von mir auch erwarten, dass es halt so getan werden muss, damit ich gesellschaftskonform bin. Es geht also nur um das Prinzip. Das ist somit so das Schlimmste, was eigentlich so passieren kann, weil das halt extrem unmotivierend ist. Das heißt, in deinem Gehirn gibt's ganz viele Mechanismen, die dann sagen, tu es nicht, das ist sinnlos. Wende keine Energie auf, um etwas Sinnloses zu tun. Das ist kontraproduktiv. Und da genau unterscheiden sich halt auch nochmal neurotypische, also das, was ich so gerne als Neurix, M, Masse, Median, Menge, Mittelwert, sehe. Und auf der anderen Seite noch XA, die halt eher so unter ADHS, Autismus und weitere Bereiche so außenrum und so grob in die Richtung irgendwie sich unterscheiden lassen. Ja, in den XA-Leute, die kommen erst der Wildbutterzeit, kleinere Gruppen und so weiter, viel sinnhaftes Denken, viel Warum. NeurxM-Menschen kommen eher aus dieser große Ordnungsprinzip Gesellschaftskonformitätsdenken heraus. Und jetzt rennen die halt gegeneinander und haben unterschiedliche Ideen quasi, wie Sachen funktionieren müssten. NeurxA-Leute denken sich das auch vielleicht ständig wieder neu aus irgendwie und sagen, jetzt in meiner Situation hier ist das und das eigentlich am sinnvollsten, damit komme ich irgendwie am besten klar und die meisten anderen auch und darauf haben wir uns jetzt irgendwie halt geeinigt und dann machen wir das einfach so und der Rest ist uns einfach wurscht. Ja, dass man das angeblich nicht so macht oder anders machen müsste oder sowas, das ist uns doch egal. Wozu? Wir haben keinen Sinn drin gesehen. Und die NoxM-Menschen sagen halt, nee, das ist hier konform und wir brauchen zum Wohlfühlen, das ist ganz wichtig. Und uns jetzt da reindenken zu müssen, was jeweils sinnvoll wäre oder nicht sinnvoll wäre, das macht doch gar keinen Sinn. Das will ich nicht, das überfordert mich. Ich will, dass alles hier gleich ist, nur so funktioniert es. Wir müssen uns dem alle unterordnen. So erkenne ich quasi unsere Gemeinschaft überhaupt irgendwie erst. Alles andere erscheint mir dann fremd oder auch gefährlich oder problematisch, weil das sind irgendwelche anderen Leute, die Sachen anders irgendwie machen als wir oder die sich nicht da einfügen in unserer Gesellschaft, die nicht funktionieren in unserer Gesellschaft. Ja, die halt einfach darauf basiert, dass es halt Einförmigkeit, Gleichförmigkeit, Konformität gibt quasi. Ja, und die haben dann zwei unterschiedliche Ideen, wie denn Dinge zu tun seien. Wer muss sich wem nun unterordnen? Ja, oft ist halt das so, dass die Masse halt bestimmt quasi, wer sich unterordnen soll. Und die Masse sind halt eher die NeuroXM-Menschen, die sich halt schon auf irgendwas geeinigt haben, was für sie halt sinnvoll ist. Nicht aus rationalen Gründen, nicht weil sie das mit warum hinterfragt haben, sondern weil es halt einfach so ist. Das kann sein, dass das auch logisch mit warum zusammenpassen würde. Aber das wird nie so genau angeschaut. Oder geht mir eher davon aus, naja, das wird schon jemand irgendwie sich überlegt und entschieden haben. Und das kann sein, es muss aber nicht sein. Das ist keine notwendige Eigenschaft, die das Ganze hat. Ja, und für die NeuroXM-Leute ist es aber halt eine extrem notwendige Eigenschaft, dass Dinge halt Sinn machen müssen. Dadurch rennt man halt dann oft irgendwelchen Messlatten, irgendwelchen Größenordnungen hinterher, die für einen selber keinen Sinn machen, die intrinsisch nicht motivierend sind, die insofern eigentlich auch eine falsche Zielvorgabe sind. Und da ist es entscheidend, sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen. Also ich hatte das am Anfang gesagt, irgendwie mit der ersten Folge der zweiten Staffel, wo ich gesagt habe, irgendwie kann ich mich nicht so richtig motivieren, ich muss extrinsischen Sachen folgen, ich tue mir da irgendwie total schwer, wenn ich quasi extrinsisch irgendwelche Vorgaben nur habe, versuche einem Algorithmus hier zu folgen, um diese Episoden hinzukriegen, um regelmäßig hier was zu publizieren. Das ist viel schwieriger, als wenn ich intrinsisch irgendwas reden kann hier. Und dann habe ich ja auch gesagt, dann mache ich es lieber intrinsisch quasi. Dann kriege ich Dinge hin. Und genauso kann ich das eigentlich auch machen, indem ich sage, ja, ich bin irgendwo, machst einen Ausflug, du gehst in ein tolles Museum und so weiter, da hast du echt Aufwand gemacht, da hast vielleicht auch einen Haufen Eintritt gezahlt für andere Sachen und so weiter. Und jetzt hast du da geplant den ganzen Tag über, weil das eine große Sammlung an Sachen ist und es ist komplex und toll und jetzt bist du da schon mal und willst die Gelegenheit auch nutzen und jetzt merkst du aber halt, hast 8 Stunden eingeplant dafür und nach 2 Stunden merkst du, du bist komplett platt, dass du schaffst es gar nicht. Also es ist einfach überfordernd. Ja, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Dann ist quasi die extrinsische Idee, die du da irgendwie aufgebaut hast oder übernommen hast oder wo andere sagen, nee, du musst da mindestens 8 Stunden einplanen und da kannst du das musst du schon ganz alles mitnehmen, das ist total wichtig, wenn du schon mal da bist. Das ist extrinsisch und intrinsisch ist halt zu sagen, nee, ich persönlich fühle mich nicht so gut. Ich kann mit dem Ziel auch nur bedingt was anfangen, weil das Ziel sollte immer sein, dass ich quasi mich da drin wohlfühle. Ich mache das ja, weil es mich interessiert, weil ich da was lernen will, aber weil ich mich auch unterhalten will, weil das ein positives Erlebnis für mich sein will. Und das ist es aber nach 2 Stunden dann irgendwann nicht mehr. Ja, dann ist doch quasi meine primäre Aufgabe, also die sinnvoll ist eigentlich, die mit mir zu tun hat, ist noch nicht mehr erfüllbar. Und alles andere sind irgendwie so Ideen von anderen, die das halt irgendwie hinkriegen. Ja, die es vielleicht schaffen halt. Die haben aber vielleicht nicht so viele Details wahrgenommen wie ich vor in den 2 Stunden. Die haben da viel verpasst. Das sehe ich vielleicht gar nicht so genau. Aber so kriegen die das halt hin. Aber das ist nicht meine Messlatte. Die anderen Leute sind nicht meine Messlatte an der Stelle. Das ist eigentlich so das Entscheidende. Weil die gucken sich auch nicht so genau an, wie detailliert habe ich es denn da irgendwie wahrgenommen? Wie genau habe ich die Zusammenhänge in diesem Museum begriffen? Ich kann aber vielleicht über das, was ich in den 2 Stunden da gesehen habe, sehr detailliert und sehr ausführlich danach dann noch referieren. Ein Neurotypischer sagt vielleicht, ja, da waren schon so Sachen, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich habe ja auch das ganze Museum angucken müssen und habe bei allem halt so ein bisschen oder so. Andere Betrachtungsweise und das ist ja völlig in Ordnung, ja. Können beide was daraus mitnehmen, aber ich darf nicht die Messlatte von anderen da anlegen. schauen wir uns doch mal ein paar konkrete Beispiele an. Also eine Sache ist ja, und ich meine, das hat alles Hintergründe. Das kann man alles natürlich dann sinnvoll auch wieder herleiten, erklären, diskutieren, in Kontext mit anderen Sachen stellen. Aber ein paar Beispiele wären wirklich, dass man im Job beschäftigt aussehen muss. Das da gibt's ja aberwitzige, lustige Sachen, wo wirklich Leute halt, was war das? Ein Firmenrundgang ohne Anlass, ein Frock. Es gibt ja Namen für diese ganzen Sachen. Egal, ist nur ein kleines Beispiel. Smalltalk-Fragen, die niemand beantwortet haben will. Smalltalk kann natürlich schon einen Zweck erfüllen, aber nicht unbedingt den vordergründigen, dass man sagt irgendwie, na, wie geht's dir? Irgendwie sagt dann, der will keiner genau wissen, wie es dir gerade detailliert geht. Also die Neurotypischen wollen das nicht wissen. Die Neurodivergenten vielleicht schon. Ein Highlight von mir ist ja formale Kleidung in unpassendem Kontext. Also ich habe ja durchaus Sensory Issues, wie man so schön sagt. Also Kleidung muss sich für mich angenehm anfühlen, ansonsten stresst sie mich. Das ist dann schon ein Task an sich, diese Kleidung zu ertragen. Es gibt gewisse Kompromisse und Tricks und so weiter, aber eigentlich würde ich sagen, Kleidung sollte möglichst wenig eine eigene Aufgabe in sich sein und dazu muss sie halt möglichst angenehm sein. Und das ist formale Kleidung normalerweise halt nicht. Formale Kleidung ist nicht auf angenehm ausgelegt, sondern auf schick aussehen. Wo man sagen kann, für wen muss ich schick aussehen? Bin in vielen Kontexten nicht unbedingt auf der Suche nach jemand, der mich jetzt attraktiv findet. Ich bin kein Model und sonst was. Aber du brauchst manchmal formale Kleidung, auch im unpassenden Kontext. Und bei 35 Grad Celsius schwitzt du dich halt unter Umständen zu Tode in solchen Kleidungen. Da wäre halt kurze Hose und T-Shirt viel angemessener, aber nö, das geht nicht. Es muss dann irgendwie der formale, komplette Anzug und so weiter sein. Und dann schwitzt du halt einfach wie ein... Es ist eigentlich nicht in deinem Interesse und auch nicht im Interesse der anderen Leute, aber macht man halt so. Das macht man halt so. Ja, dann gibt's halt noch dieses, so macht man das halt beim Essen und Trinken, also dass man halt bestimmte Uhrzeiten einhält. Da gibt's ja auch unterschiedliche Konzepte. Also da haben die Leute unterschiedliche Ideen im Kopf, aber trotzdem ist oft so Mittagessen so um 12 Uhr bis 1 Uhr, da gehen dann alle gleichzeitig zum Mittagessen. Ja, es ist vielleicht auch so ein gewisser Rhythmus, aber eigentlich könnte man auch davor, vormittags mal und dann halt am Nachmittag nochmal eine Pause machen oder so und sich das flexibler einteilen. Ja, aber es muss alles dann gleichzeitig passieren irgendwie. Dass man bestimmte Gänge halt hintereinander irgendwie macht, das hat mich mal völlig überfordert in Italien irgendwie, wie das genau diese Abfolge da irgendwie ist, wo ich sagen kann, interessiert mich doch nicht. Es gibt verschiedene Sachen, die ich gerne essen will oder nicht und was muss ich dieses Konzept da verstehen? So die Besteckregeln halt. Auf welche Seite muss die Gabel und auf welche Seite muss das Messer? Interessiert mich nicht. Ja, es gibt auch Leute, die unterschiedlich, also nicht nur Linkshänder und Rechtshänder, sondern ich verwende für unterschiedliche Tätigkeiten auch Messer und Gabel in unterschiedlichen Händen. Und ich wechsle das auch. Ich weiß nicht, ob machen andere das nicht. Also das ist doch einfach eine Frage, was praktischer ist. Aber nein, es gibt wohl formale Regeln, was wohin muss. Und entsprechend kann ich mir die aber halt auch nicht merken, weil sie für mich keinen Sinn ergeben. Also es macht für mich keinen Sinn zu sagen, nein, die Gabel oder das Messer muss immer genau rechts oder links oder sowas liegen. Und dann lege ich sie halt entsprechend irgendwo hin, werde blöd angeschaut und sagen kann, weißt du nicht mal, wie man das Besteck richtig legt? Sagen kann, haben wir ein Problem gerade? Nein, eigentlich haben wir kein Problem. Wenn jemand das andersrum quasi benutzen will, würde er es schon hinkriegen, das richtig rumzugreifen. Ich kann es auch beides auf eine Seite legen oder irgendwie. Also, aber das muss ja auf eine gewisse Weise angeordnet sein oder auch bestimmtes Besteck, das man auf eine bestimmte Weise benutzen will. Auch schönes Beispiel habe ich, glaube ich, auch schon mal genannt, irgendwie Pretty Woman, den Film. Ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, der Film, aber hat auch schon eine schöne Szene beim Essen, wo es auch um diese verschiedenen Gabeln und Sachen geht, wofür man welche verwendet und so weiter, wo ich auch sage, was soll das alles? Ist zum Glück in den meisten Restaurants, in denen ich so verkehre, überhaupt gar kein Thema, da ist es wurscht. Finde ich auch viel sinnvoller. Aber halt auch diese Geschichten halt, was man wie isst, dass man sich halt irgendwie grundsätzlich zum Essen trifft, um irgendwas zu besprechen oder irgendwelche sozialen Anlässe, wo man auch sagt, ja, aber wenn ich da keinen Hunger habe oder... Was ist, wenn du eigentlich gerade gegessen bist, hast oder sonst was und jemand will dich zum Essen einladen oder sonst was? Du musst aus sozialen Gründen musst du irgendwo essen oder dein Essen verschieben. Du kannst nicht dann essen, wann du Hunger hast, sondern musst dann irgendwo. Da hängen sehr viele Sachen drin. Da ist sehr viel Norm dabei, sehr viel Normierung auch. Also auch Tischregeln quasi, wie du dich da genau hinsetzen musst und was du tun darfst, was du nicht tun darfst. Auch wieder halt kulturell stark geprägt, wo man sagen muss, andere Kulturkreise machen Dinge ganz anders. Ja, die sind halt einfach zufälligerweise auf andere gesellschaftskonforme Geschichten gekommen. Jede Kultur würde aber für sich halt in Anspruch nehmen, dass sie die einzig richtige hat und alles andere sind ja Wilde. Alles andere sind ja, die können sich ja nicht benehmen. Nur ich, also nur wir quasi haben es gelernt. Ja, die Benimmregeln und das macht Zivilisation aus, wo man sagen kann, naja, das macht deine Zivilisation aus. Also deine Zivilisation definiert sich genau dadurch und grenzt sich damit von anderen Zivilisationen oder anderen Gesellschaften oder anderen, wie auch immer du das Konstrukt nennst, grenzt sie sich eben dadurch halt ab, indem sie sagt, die haben ganz andere komische Regeln, die sind komisch, die sind falsch. Genau die gleiche Frage hast du bei Religionen, wo du sagst, es gibt unterschiedliche Religionen, die unterschiedliche Ideen davon haben, was das einzig Wahre ist. Und genauso funktioniert das. Pünktlichkeitsrituale ohne Sachbezug. Also ich lese hier so ein bisschen ab, bei meiner Stichpunktliste irgendwie. Und das ist ja tatsächlich auch so in den unterschiedlichen Kulturen, dass man sagt, naja, was heißt, du machst eine bestimmte Uhrzeit aus? In manchen Kulturen ist es üblich, dann zu sagen, wenn du da 10 Minuten, 15 Minuten später bist, ist das auch noch alles völlig in Ordnung. Bei anderen ist es so, dass du sagst, nee, das heißt, spätestens um die Uhrzeit bist du da, du bist eher 5 Minuten oder 10 Minuten zu früh da, bitte. Ja, das und wenn der eine jetzt aber halt quasi schon 10 Minuten zu früh da war, der andere 15 Minuten später kommt, dann haben die 25 Minuten Unterschied. Ja, da fühlt sich das dann für die schon nicht mehr so ganz toll an oder sonst was. Auch, ja, die Idee, wie du quasi deinen eigenen Status dadurch ausdrückst, ob du nun zu früh oder zu spät kommst, wie das genau ist, wie du deine, Wertschätzung anderen gegenüber ausdrückst, also wie du da genau wann ankommst. Das sind Festlegungen an der Stelle. Das kann man unterschiedlich machen, aber das wird halt nicht so gesehen. Also innerhalb einer Gesellschaft ist es oft so, dass man sagt, ja, aber das ist halt so, das macht man halt so, das ist doch klar, dass man das so macht. Es gibt aber normalerweise halt keine Regeln, also keine schriftlich dokumentierten Regeln, dass man sagen kann, guck mal, das ist meine Vereinbarung mit dir, wie ich erwarte, dass Sachen irgendwie funktionieren müssten. Und Knigge war da insofern schon hilfreich oder innovativ, aber niemand hat genau die Knigge-Regel mehr im Kopf und macht sie entsprechend exakt. Die müsste man einfach halt auch mal hinterfragen vielleicht. Regeln, die Sinn machen, sind aber gut. Also wenn dir jemand persönlich erklärt und sagt, du, für mich ist es total wichtig, weil ich stehe nicht gerne rum und wenn wir uns da abends irgendwo treffen, wenn ich da alleine irgendwo rumstehe, das fühlt sich für mich nicht gut an. Könntest du da bitte gucken, dass du bitte pünktlich kommst und mit pünktlich meine ich quasi, dass du vielleicht halt spätestens um die Uhrzeit dann da bist und ich versuche auch quasi um die Uhrzeit da zu sein und dann muss ich da nicht warten und du bist vielleicht schon 2-3 Minuten früher da, das wäre total schön. Ja, wenn dir das jemand erklärt und das jemand ist, wo du sagen kannst, dem glaube ich auch, das macht Sinn für mich irgendwie so, dann macht das in deinem Kopf auch Sinn, dann bist du motiviert, ja, geht viel leichter. Ja, ein ganz schönes Beispiel. Das habe ich jetzt von mehreren Leuten gehört. Und ja, es geht um Kinder an der Stelle. Aber ich erkläre gleich, warum es eigentlich damit auch ein schöner Ausdruck dafür ist, quasi was im Zusammenspiel mit Erwachsenen vielleicht oft falsch liegt. Es geht um Museum, Kunsthaus, also es ist das Haus der Kunst in München. Das zeigt verschiedene Ausstellungen. Oft auch wirklich irgendwie Kunstprojekte. Das geht so in Richtung vielleicht Biennale in Venedig, aber halt in viel, viel kleiner natürlich. Es ist ja nur ein Haus. Da können auch mal kuriose Dinge irgendwie dabei sein. Es ist aber schon so Kunst, die so ein bisschen, ja, so ein Ticken edler ist irgendwie so. Das ist nicht ganz so die Alltagsgeschichten. Und die haben normalerweise halt was für Erwachsene. Und da gelten halt gewisse Regeln, dass man sagt, naja, man darf dies nicht anfassen, das nicht anfassen, man darf dies nicht, man darf es bewundern, man muss hier eher still sein und sonst was. Ja, so wie das in einem Museum vielleicht halt auch ist. Ja, und dann haben die tolle Idee gehabt, irgendwie eine Ausstellung für Kinder zu machen. Da muss man dazu sagen, also ein Aspekt dieser Ausstellung war sicherlich auch zu sagen, naja, ist Kunst quasi, die Erwachsene für Kinder gemacht haben, und das ist auf eine Weise dargestellt, dass halt Erwachsene das wiederum halt irgendwie angucken können. Also wo es nicht wirklich für Kinder gemacht war, faktisch. Aber es war schon übertitelt und beschrieben mit, dass es halt ab 4 Jahre halt ist. Also schon eingeladen hat auch Familien mit Kindern dahin zu gehen, auch mit kleinen Kindern. Und kleine Kinder haben jetzt keine so eine starke Impulskontrolle. Die gehen viel intuitiver, viel freier, viel direkter mit den Sachen um, also so wie sie es eigentlich intuitiv tun würden. Erwachsene haben zum Teil gelernt, das zu unterdrücken. Kleine Anmerken dazu: Mit ADHS hast du auch wieder eher so eine Impulskontroll-Steuerdefizit-Geschichte. Also da tust du dir auch schwerer, solche Impulse zu unterdrücken. Aber du bist halt eigentlich direkter im Kontakt mit deinen Gefühlen, mit deiner Intuition. Und deswegen tust du dir schwerer. Du empfindest das halt einfach als wesentlich stärker und musst viel mehr Energie reinstecken, um das halt ja zu unterdrücken, während Neurotypisch halt eher so sind, dass sie sagen können, bei ihnen ist es im Gehirn halt sowieso irgendwie halt entkoppelt. Da haben sich schon Verbindungen quasi gelöst, und deswegen schlagen Impulse da gar nicht so stark durch. Sie nehmen ihre ganzen Intuitionen, Emotionen und so weiter schon weit weniger stark wahr. So, und jetzt hat dieses Haus der Kunst aber die Idee gehabt, das für Kinder zu machen, die halt einfach nicht diese Impulssteuerfähigkeiten so haben. Und dann haben sie aber lauter Sachen aufgebaut und so weiter, wo man sagt, ja, da ist es aber wichtig, dass du dich halt an ganz viele Regeln hältst, auch wenn die vielleicht intuitiv für dich nicht immer richtig sind. Also man durfte selber aus Lego irgendwelche großen Häuser bauen. Das waren alles weiße Legos, der ganze so schöne weiße Türme entstanden und war toll. Aber dann ging es gleich darum, ja, wenn da was runterfällt, dann bitte gleich aufheben und dies und jenes, wo du sagen kannst, ja, das macht zwar schon Sinn, das aufzuheben und so weiter, aber das kann ja mal daneben gehen. Das ist jetzt ja nicht so, also muss ich quasi das freie Ausleben der Sachen und so weiter dadurch halt behindern oder korrigieren dauernd, dass ich sage, ja, aber das muss sofort alles und muss ja alles perfekt und aufgeräumt sein und so. Ja, das ist vielleicht halt bei Kindern dann nicht immer perfekt. Da haben sie ganz viel Zeug da irgendwie so also wirklich mitten in den Raum gehängt, die ganzen Sachen, wo du durchgehen solltest, aber du durftest es nicht anfassen. Sagen kannst, wie widersinnig ist das denn? Das sind interessante Sachen, du gehst da direkt durch und so weiter, aber du darfst es nicht berühren. Musst du sagen, nein, das ist nicht richtig. Und so gab es eine ganze Reihe weiterer Sachen halt, wo du sagen kannst, das ist nicht kindgerecht gewesen an der Stelle. Da mussten Kinder, sollten dann irgendwelche Regeln einhalten und sollten still und brav und so weiter sein, obwohl es doch für Kinder eigentlich gedacht war. Und sie sind einfach quasi daran gescheitert an ihrem Thema. Das war eigentlich eine Themaverfehlung in vielen Bereichen. Ja, nicht in allen. Es gab da unterschiedliche Aspekte. Also war jetzt keine Vollkatastrophe, aber so in wesentlichen Kernaspekten eigentlich des Themas sind sie gescheitert. Und sagen wir, es ist eigentlich eine 5. Bestenfalls eine 4 gewesen. Aus diesem Grund, weil sie nicht so angelegt waren. Aber klar, es sind dieselben Mitarbeiter gewesen, die das konzeptionell aufgebaut haben, die das dort dann betreut haben vor Ort und bewacht haben und so weiter. Und die sind halt in gewissen Konzepten drin und sind nicht darauf eingestellt. Krasses Gegenteil, Kindermuseum. Auch in München gibt es an vielen Stellen. Es gibt, wie gesagt, ich habe das Pheno, glaube ich, auch schon mal erwähnt, eines der besten Museen meiner Meinung nach, auch gerade für Kinder, aber auch Erwachsene in Wolfsburg. Es gibt schöne Mitmachmuseen. Es gibt das Universum in Bremen. Es gibt viele weitere. In ganz Deutschland oder im ganzen deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus. Aber das Kindermuseum ist halt auch eins, was halt spezifisch für Kinder gemacht ist. Und da stehen die Kinder halt einfach ganz vorne im Vordergrund. Und deren Bedürfnisse quasi. Das heißt, Sachen müssen halt so funktionieren, dass sie halt für die Kinder funktionieren. Und die Erwachsenen sind halt dabei. Die dürfen dabei sein. Das steht auch extra so da. Also Erwachsenen in Begleitung von Kindern erlaubt halt. Wo du sagst, ja, das ist die Idee davon, es geht nicht um den Erwachsenen, der da was erklärt kriegt. Das Kind kriegt das erklärt. Das Kind darf die ganzen Sachen. Wenn das Kind quasi so funktioniert, wie das Kind halt intuitiv funktionierend am besten dann funktioniert es dort in dem Museum auch. Und es wird nicht quasi dem Kind auferlegt, dass es anders funktionieren muss. Und dann habe ich mir gedacht, okay, kann man natürlich sagen, das ist ja ein rein kinderspezifisches Ding und irgendwann später hast du dann die Fähigkeit und Kinder haben halt noch keine Fähigkeiten, das zu unterdrücken. Also Kinder sind quasi noch kaputte Erwachsene, könnte man jetzt ja böse sagen. Ja, nee. Also eigentlich sind das ja wirklich die originären Impulse, also die Impulse, die in jedem Menschen vorhanden sind und angelegt sind. Aber Erwachsene lernen es halt mehr oder weniger gut, die Sache halt zu unterdrücken und auszublenden. Also diese Fähigkeiten, Funktionen und Mechanismen in sich halt, die trotzdem noch da sind, halt ja hinten anzustellen. Quasi. Die werden so ein Stück weit abgeschaltet oder nicht mehr bedient oder so. Die sind aber da. Und mit denen kannst du natürlich in so einem Museum eigentlich auch aktiv arbeiten. Da kannst du dran andocken. Und ehrlich gesagt, kommerzielle Unternehmungen, sowas wie Social Media zum Beispiel oder auch Werbung und dergleichen, die docken genau da dran an, die benutzen das. Und ein Museum, was jetzt irgendwie, oder eine Schule, die Bildung irgendwie transportieren will, die könnte da auch direkt dran andocken, tut das aber meistens nicht. Da läuft was falsch. Das heißt, eigentlich kann jedes Museum daran lernen. Wenn ein Museum dann gut funktioniert, wenn da auch Kinder drin unterwegs sind und sich so verhalten dürfen, wie sie das wollen und Sachen trotzdem interessant finden können oder zumindest ein gewisses Interesse daran haben. Ja, die lesen sich keine langen Texte durch, nicht, denken sie nicht kompliziert in was hinein. Ja, das können Erwachsene halt, aber richtig viel Bock drauf haben sie vielleicht auch nicht, sondern die müssen einfach durch dieses, wie es dargestellt ist, wie Sachen in sich schon interessant sind, schon mal so einen gewissen Grundimpuls eigentlich haben, dann funktioniert das gut. Und das könnte man viel besser nutzen an vielen Stellen. Und da kann man eigentlich genau aus dem lernen, wie Kinder an der Stelle funktionieren oder wie ein Konzept mit Kindern zusammen funktioniert. Wenn es mit Kindern zusammen nicht gut funktioniert, dann hast du da einen Grundfehler drin eigentlich. Dann blendest du schon mal einen wesentlichen, wichtigen Aspekt, wie Menschen einfach funktionieren, aus. Also den bedienst du nicht. Damit operierst du nicht, da gehst du dran vorbei. Damit bist du inkompatibel. Und auch das wiederum ist halt etwas, was bei Neurodivergenten nochmal stärker eine Rolle spielt. Das heißt, weil, ja, in gewissen Aspekten könnte man sagen, Neurodivergente sind oft etwas ähnlicher wie die Kinder, weil sie noch stärker mit diesen ganzen Mechanismen und so weiter in Kontakt stehen und die für sie noch wesentlich wichtiger sind. Das wird ihnen ja oft dann unterstellt, dass sie ein kindliches Verhalten hätten und dann entsprechend halt dumm, in Anführungszeichen, wären wie Kinder. Das stimmt aber halt nicht zwingend, weil ein Erwachsener, der halt ADS oder Autismus hat, kann hochintelligent sein, ist fähig, sich in verschiedenste Dinge hineinzudenken, hat unglaubliches Wissen unter Umständen, also ist nicht mehr auf dem Level eines dreijährigen Kindes, außer vielleicht bei dem, wie er mit Emotionen in Kontakt ist oder Impulsen oder auch intuitiv auf Sachen zugeht und das halt oft ein Missverständnis ist. Das heißt, dieser Maßstab, der da angelegt wird, ist auch ganz schwierig. Ja, ich habe jetzt doch einige Sachen wieder zusammengehängt quasi und merke, wie wir auch ein bisschen Zeit verwendet haben. Ich versuche auch diese Folge heute einfach mal mit der guten halben Stunde mal abzuschließen und keinen riesengroßen Bogen draus zu machen. Ich denke, die wesentlichen Punkte sind jetzt erstmal klar geworden. Es gibt unterschiedliche Maßstäbe, die man anlegen kann. Und diese Maßstäbe sind halt oft getrieben von irgendwelchen Normen, von gesellschaftskonformen Festlegungen, die nicht unbedingt mit dem Warum, mit dem Sinn irgendwie verknüpft sind noch. Also warum muss man in einem Museum, wo es um Kinder geht, wo vor allem auch Familien mit Kindern dann halt hingehen und eingeladen sind, dann gesittet, still und leise sein? Warum darf da nicht mal irgendwas irgendwo runterfallen? Warum macht man da Sachen hin, die irgendwie nicht angefasst werden dürfen? Ja, macht eigentlich keinen Sinn. Aber das ist genau ein Beispiel quasi so für so eine falsch platzierte Norm. Und genauso machen für mich, wenn ich neurodivergent bin, halt Sachen keinen Sinn, die halt ja für Menschen vielleicht ausgelegt sind, die damit klarkommen, weil sie halt neurotypisch sind. Die kommen damit klar, bei denen werden auch so gewisse Sachen halt nicht bedient, aber für die ist es akzeptabler halt. Und dann legt man solche Normen halt fest, weil es ist halt so, man will es nicht mehr so genau hinterfragen und vielleicht ist es aus irgendwelchen Gründen auch praktischer. So wie in der Fabrik halt. Also das ist halt praktisch, wenn alle gleichzeitig kommen, alle gleichzeitig anfangen zu arbeiten. Ich könnte es auch anders organisieren, aber ja, das ist eigentlich, das ist viel praktischer für irgendwelche maschinellen Abläufe oder sowas bei der Industrialisierung halt gewesen, zu sagen, die müssen halt sich dem unterordnen. Es muss ja alles im Gleichklang, im Gleichtakt irgendwie perfekt erfolgen und ja, eben wie ich sagte bei Charlie Chaplin, am Fließband halt eins nach dem anderen irgendwie. Der Mensch ordnet sich dem Fließbandtakt unter und nicht umgekehrt. Man sagt, ja, okay, dann ist aber die Priorität hier klar, wie die Sachen hier gewichtet sind. Ja, und das ist oft dann das Problem. Du funktionierst nicht richtig. Und das ist ja so das übergreifende Thema, was ich für diese Staffel ein bisschen gewählt habe und das ich am Anfang jetzt auch verstärkt quasi bringe, zu sagen, der funktionale Mensch, Homo Funktionalis, das ist das, was heute maßgeblich eine Rolle spielt. Das war's für heute mal wieder. Wie gesagt, Episoden, die auch mal ein bisschen überschaubarer sind, macht's für mich leichter, für euch vielleicht auch. Sagt mir aber gerne dazu Bescheid, wenn ihr gerne mal lieber wieder was Größeres haben wollt oder so in der Größe vielleicht ganz in Ordnung ist. Damit komme ich dann auch besser klar und dann treffen wir uns da vielleicht halt bei unseren Fähigkeiten und Bedürfnissen genau in der Mitte, so wie es dann immer eigentlich am idealsten ist. Wir hören uns, wir sehen uns bei der nächsten Episode von Evomentis. Evomentis.